Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Willkommen zu einer neuen Folge zum Monaco Grand Prix in der Mitte des Triple Headers. Und ja, heute geht's natürlich direkt in die sportliche Analyse rein. Später haben wir für euch auch noch ein paar Fakten zum kommenden offiziellen F1 Game F1 25 von EA Sports bzw. Codemasters. Dazu dann im letzten Kapitel nach den Awards. Aber wir gehen direkt rein hier in Monaco. Wieder viel Brimborium, viele Stars unterwegs. Wir kennen das ja. Und haben ja die letzten Jahre auch schon viel drüber gesprochen. Wir möchten ein Thema mal so ein bisschen vorwegnehmen, weil der offizielle Formel 1 Film ja auch in den Startlöchern steht. Und die Fahrer hatten am Rennwochenende die Ehre, das erste Mal zuzusehen. Mit einer Ausnahme.
Ja, genau. Ein Fahrer, dem war dann doch sein Sim-Racing, sein Online-Racing ein bisschen wichtiger als die Premiere des Films. Viele können sich's vielleicht denken, das war Max Verstappen. Der war dann doch lieber zu Hause und ja, war am Sim-Racen. Genau, aber alle anderen Fahrer waren bei der Premiere. Die Teamchefs waren, soweit ich weiß, auch eingeladen. Und ja, die konnten sich den Film einmal anschauen. Ich habe danach ein Interview mit Carlos Sainz gesehen. Er hat natürlich noch nichts vorweggenommen vom Film. Haben sie ihn auch gefragt, ja, hast du ein Non-Disclosure Agreement unterschrieben, dass du nichts sagen darfst? Hat er gemeint, nee, unterschrieben habe ich nichts. Aber die haben gesagt, bitte redet nicht so darüber, so sagt nicht viel über den Film. Was ja auch völlig okay ist, ne? Es wäre irgendwie doof, wenn die Formel-1-Fahrer das jetzt spoilern. Und Carlos Sainz hat gemeint, auf die Frage dann, ob er ihn gut fand und ob er das sagen darf, hat er gemeint, ja, er kann sagen, dass er ihn gut fand. Hat aber auch gesagt, und das war wirklich seine Worte, für Formel-1-Freaks vielleicht nicht so, aber also für den Casual-Formel-1-Fan sehr, sehr guter Film. Mhm. Und er wird im Kino, er hat gemeint, er wird im Kino gut ankommen, das wird schon hinhauen, aber er hat halt gemeint, so wenn du so ein richtiger Formel-1-Freak bist, dann sitzt du da manchmal und denkst so, ja, das ist nicht, wie das funktioniert so. Aber das ist ja auch so das, was wir uns schon dachten, ne? Genau. Dass wenn man jetzt wirklich tief drin ist, mit der Erwartung so für den Film, denke ich mal auch. Und das ist ja auch okay. Also der Film ist ja auch da, um ein Casual-Publikum abzuholen und der muss dann auch actiongeladen sein. Und ja, ich meine, allein Brad Pitt mit seinen, keine Ahnung, fast 60 Jahren oder so als Formel-1-Fahrer.
Der dann 40-Jährigen spielt oder so.
Ja, genau, also... Das ist natürlich, da sollte jedem klar sein, dass man nicht die realistischste Story erwarten kann. Aber solange der Film, also ich erwarte mir von dem Film eigentlich so, ja, sag ich mal, so lockere Unterhaltung mit einem coolen Formel-1-Setting. Und wenn ich während dem Film so ein paar Mal denke, ah ja, geil, da waren wir an der Strecke, als das gedreht wurde zum Beispiel. Genau. Oder ah ja, cool, da im Hintergrund. Oder man wird ja die anderen Fahrer sehen. Carlos Sainz hat auch gesagt, er taucht selbst auch im Film auf. Und einmal hat er auch gemeint, in einer Szene wird irgendwie über ihn geredet. Das fand er ein bisschen weird einfach, weil logischerweise hat man das Drehbuch ja nicht mit ihm zusammengeschrieben oder so, sondern er hat das dann auch zum ersten Mal gesehen im Film, hat er gemeint, oh, das hat ihn überrascht und fand er irgendwie weird so, dass er quasi in so einer fiktionalen Story auch Teil davon ist, hat dann auch gemeint, als Zuschauer, die Szene wird man erkennen, wenn man im Film ist, bin ich auch mal gespannt, aber er hat gemeint, so an sich, der Film war gut, gute Unterhaltung und richtig gut gemacht, so. Ja. Und das klingt ja eigentlich so, als ob der Film hinhauen könnte, denke ich mal.
Ja, ich denke auch, so ein bisschen schönes Popcorn-Kino, das man genießen kann. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass es für die Casual-Leute eben gemacht ist, damit möglicherweise noch mehr Fans zur Formel 1 kommen oder einfach Interesse am Sport gewinnen. Also von daher sehe ich das positiv. Und es ist in Europa ja so, dass es ab 25.06. losgeht und, meine ich, in Amerika ab 27.06. Und wir werden selbstverständlich dann auch berichten, sobald wir den Film gesehen haben oder geben so eine Art Spoilerpause, müssen wir uns mal überlegen, wie wir das Ganze machen oder ob wir komplett, komplett spoilerfrei das Ganze dann berichten. Wir hatten ja auch vor, gemeinsam da reinzugehen. Da gucken wir aktuell noch die Terminkalender durch. Wissen wir noch nicht ganz genau, ob das klappt, weil wir auch einige Kilometer auseinander sind. Ja. Wir ja auch immer über FaceTime getrennt aufnehmen. Und von daher müssen wir mal schauen, wie wir das für euch machen. Könnt ihr uns ja gerne mal Feedback geben. Aber ja klar, Spoiler sind halt immer nicht so schön. Da müssen wir uns dann was überlegen. Aber so, ja, ich freue mich sehr auf den Film, mehr auf etwas anderes, was in dieser Folge noch Thema wird. Um mal so viel vorwegzunehmen.
Ja. Gut, und dann würde ich sagen, genug zu den News zu dem Film. Mhm. Kommen wir mal zum Sportlichen, zu Monaco. Ja. Jetzt fange ich mal an. Wie hast du es geschaut alles am Wochenende?
Oh, schlechte Frage, weil ich wirklich sehr wenig gesehen habe am Wochenende. Natürlich mal so einzelne Highlights, auch über eine Szene im Training mit blauen Flaggen, wo wir später sicher nochmal drüber reden werden. Vom Qualifying sehr wenig mitbekommen, war auch eher überrascht über das Ergebnis, hätte ich nicht persönlich gedacht im Qualifying, natürlich mich sehr gefreut. Und das Rennen habe ich dann aber komplett geguckt am Sonntag und boah, also so wie das Rennen war, hätte man dann nebenbei auch, was weiß ich, den Hausputz machen können oder sonst was, einen Keller ausräumen, also einen Umzug helfen oder sonst was. Also, aber gut, kommen wir später noch zu, wie da so die Eindrücke von uns sind. Und ja, wie war's denn bei dir?
Ja, ich habe bei mir unpopular opinion, mein Lieblingswochenende ist eigentlich immer Monaco tatsächlich jedes Jahr. Deswegen, ich habe mir da die volle Dröhnung gegeben. Ich habe alles geschaut, bis auf den Porsche Supercup. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ja, aber die Formel 3 war ja da, die Formel 2 war da. Und ich habe wirklich alles geguckt. Bis auf, ich glaube, die Trainings von der Formel 2 und 3 habe ich nicht gesehen. Aber Qualifying, die beiden Rennen jeweils. Und von Formel 1 natürlich auch alles. Vorberichte, Post-Race-Show, Post-Qualifying-Show. Ich habe alles mitgenommen. Ich finde irgendwie so dieser Vibe von Monaco, der hat mich schon immer fasziniert.
Also und, da gebe ich dir auch recht. Hätte ich jetzt ein Wochenende gehabt beispielsweise oder Tage, wo jetzt gar nichts gewesen wäre, wo ich nicht unterwegs war, hätte ich mir wahrscheinlich auch ordentlich was gegeben, weil ich das auch eigentlich viel mehr an Monaco mag als die Rennen selbst. Dieses Ganze drumherum ist ja schon ein geiler Vibe. Bei Miami oder Vegas, finde ich, ist es ja auch ähnlich. Ne? Also das gucke ich mir schon sehr, sehr gerne an. War halt leider dieses Wochenende dann nicht möglich. Aber ja, das Rennen habe ich ja dann gesehen.
Ja, da hast du wahrscheinlich die nur zweitspannendste Session des Wochenendes diesmal gesehen. Weil Qualifying ging es ja schon gut rund.
Gehen wir direkt rein, war ins Ergebnis und anhand des Rennens. Und ja, ich kann es ja schon sagen, die Freude, die ich hatte vom Qualifying, hat sich dann im Rennen natürlich bestätigt. Quali erster, Rennen erster, Lando Norris mit dem Sieg. Und ja, wie ich finde, natürlich wieder ein sehr gutes Statement von ihm. Er ist wieder da, er ist jetzt 3 Punkte hinter Piastri in der Fahrer-WM, also der Junge hat sich zurückgefightet, nachdem er so zwischendurch gedacht hat, ist Piastri ein bisschen weiter, aber gut, in der Formel 1 geht's mir ja da auch immer viel zu schnell mit manchen Urteilen, die einige treffen, und von daher ist ja für Lando ein absolut, absolut verdienter Sieg, ne? Quali-Pole, Rennen gewinnen ist auch nicht, ist sowas, finde ich, was wirklich nur die besten Fahrer der Formel 1 schaffen.
Ja. Gerade auch in Monaco, ne? Also es ist wirklich, war sein erster Monaco-Sieg auch und hat wirklich, es sah auch in den freien Trainings und so, sah er auch immer so, ja, es sah so aus, als ob er sich einfach ein bisschen wohler gefühlt hat auf der Strecke als sein Teamkollege. Und Piastri, ich meine, war ja trotzdem dann im Qualifying Dritter, hat den dritten Platz dann auch im Rennen nach Hause gefahren, ist ja trotzdem kein schlechtes Wochenende an sich für ihn. Aber Lando war halt wirklich einfach besser das ganze Wochenende über, hat keine Fehler gemacht, außer diesen einen Lockup da ganz am Anfang am Start, wo ich kurz Angst bekommen habe, die erste Kurve, aber sonst keine Fehler gemacht, hat seinen ersten Platz nach Hause gefahren und ja, muss man auch erstmal machen in Monaco, ne? Das ist ja auch so die Sache. Und deswegen genau das, was er gebraucht hat jetzt. Und ja, der WM-Kampf ist offen. Und wer sich so an die WM-Fights von Vettel und Hamilton erinnert, da war es ja auch oft so, dass es am Anfang der Saison noch richtig eng war oder Vettel da weit vorne war, also weit, aber immer mal vorne war oder so im Ferrari damals. Aber dann war es ja oft doch auch schon ein paar Rennen vor Schluss entschieden, weil Hamilton einfach in der zweiten Saisonhälfte viel konstanter gescored hat. Und gut, jetzt bei Teamkollegen, die haben die gleiche Autoentwicklung, das ist klar. Aber es ist dann trotzdem oft so, dass man, ja, das, es ist eine Kunst, eine Saison gut anzufangen, aber es ist auch nochmal eine ganz andere, eine Saison auch gut zu Ende zu bringen.
Definitiv, ja.
Und auch bei Hamilton und Bottas im gleichen Auto hat man oft gesehen, dass Bottas am Anfang noch relativ viele Rennen auch gewinnen konnte, aber gegen Ende der Saison dann eigentlich fast nichts mehr.
Ja, stimmt,
und
ja.
Deswegen, na, da bin ich mal gespannt, wie das zwischen Lando und Oscar wird bei McLaren.
Ist halt das Schöne, dass auch beide regelmäßig vorne mitfahren, ne? Und das macht's ja super spannend. Dann hast du da immer Leute, die dazwischen funken. Und dann würde ich auch fast sagen, weil wir heute noch einen guten Schlachtplan haben, dass wir zum nächsten Team gehen, nämlich dazwischen stoßen, wie der Monegasse Charles Leclerc im Ferrari. Und ja, mich persönlich hat's sehr gefreut. Erstmal Platz 2 im Qualifying. Ich glaube, in den Trainingssessions war er immer vorne. Bin ich mir jetzt
also,
nicht ganz sicher.
Ja. Ja, ich glaube, er war in den freien Trainings stand er, glaube ich, immer auf 1, ja.
Und deswegen, also wirklich ein hervorragendes Wochenende von ihm. Und ja, dass er da nicht gewonnen hat, würde ich einfach sagen, ist eben dann doch dem geschuldet, dass in Monaco sehr schlecht zu überholen ist und Lando das dann auch klug gemanagt hat. Ist ein harter Kampf immer, das Verteidigen, aber klar, Podium, zweiter Platz für Leclerc. Hervorragendes Ergebnis, also gerade wenn man überlegt, wo Ferrari aktuell steht und jetzt zu Lewis zu kommen, Vierter im Qualifying, Fünfter im Rennen, finde ich auch ein ordentliches Ergebnis. Klar, gegen Leclerc, dann sieht es ein bisschen schlechter aus, aber ich finde jetzt Hamilton mit Platz 4 letzte Woche, jetzt Platz 5, das ist doch wieder eine positive Tendenz.
Ja, also gerade auch, wenn man sieht, dass er ja von 7 ins Rennen gegangen ist, weil er noch die 3 Plätze Strafe hatte für das Impeding, wo er ja dann, also das müssen halt die Race Engineers durchsagen quasi, da können die Fahrer oft nicht viel für. Dann von 7 wieder auf 5 im Rennen. Gut, dadurch, dass Alonso ausgefallen ist, hat er quasi einen Platz einfach so geerbt. Ja, aber viel mehr war da nicht drin, denke ich mal auch. Und ja, an sich Ferrari ja so ein bisschen im Aufwärtstrend gerade. Deswegen würde ich auch da bei beiden, wie du schon gesagt hast, schon durchweg positives Wochenende da, ja.
Hat der Motivations-Award doch was gebracht, scheinbar.
Ja, stimmt.
Ja, und ja, direkt hier rein ins nächste Team. Red Bull als drittes. Und ja, mit Max auf der 4 im Qualifying 5. Ich kann mich selten nicht erinnern, dass Red Bull solche, ich sag mal in Anführungszeichen, Problemchen hatte in Monaco die letzten Jahre. Na? Aber ja, wenn du starke Ferraris hast, starke McLaren hast, dann ist es eigentlich aktuell auch so das, was man da erwarten kann. Und Max Vierter hat da noch das Maximum rausgeholt.
Ja, genau. Also er war ja auch eine Zeit lang vorne. Da hat Red Bull meiner Ansicht nach auch alles richtig gemacht im Rennen. Sie haben halt immer ihre Boxenstops in beiden Boxenstopp-Phasen probiert, weit rauszuzögern. Einfach in der Hoffnung, es kommt noch ein Safety Car oder eine rote Flagge und dann hast du einen Free Stop oder halt einen Stop, mit dem du weniger Zeit verlierst.
Absolut, kann man probieren, ja.
Genau, das war die einzige Option, wie es für sie nach vorne ging. Und da sie nach hinten eh den Puffer hatten, weil Hamilton ja absolut nicht mithalten konnte mit der Gruppe, also da waren ja zwischenzeitlich, hat er ja fast eine Minute Rückstand auf den Vierten. Das heißt, da war halt eh so ein großer Puffer, dass Max halt eh im schlimmsten Fall Platz 4 bekommen hätte. Von daher hat Red Bull alles richtig gemacht. Das Safety Car, die rote Flagge, kam dann nicht. Das kann man nun mal selbst nicht beeinflussen, außer man ist Flavio Briatore und sagt dem Teamkollegen, der soll in die Wand fahren. Ja, deswegen Red Bull taktisch alles richtig gemacht. Überholen ist halt in Monaco eher nicht so drin. Und dann ist es halt ein vierter Platz. Auch ein Max Verstappen kann da dann keine Wunder bewirken.
Ja, Yuki macht hier so ein bisschen den Lawson Perez mit Platz 12 im Qualifying. Im Rennen hatte er dann einen sehr frühen Stopp. Da dachte ich eigentlich, ja, schön. Da könnte er möglicherweise von profitieren. Liegt ja auch durchaus, finde ich, auf der Hand, dass man da was probiert, ihn früher reinzieht. Ja. Aber dann sehe ich ihn jetzt hier auf Platz 17. Ist natürlich auch dem geschuldet, was da so im Mittelfeld ablief mit den ganzen Abständen. Da bist du dann wirklich der Depp, wenn du dann da hinten hinterherfährst. Da ist dann nach vorne gar nichts mehr möglich. Und deswegen, also ich finde das teilweise ganz schlecht zu bewerten, die Fahrer, die dort platziert sind. Trotzdem ist es zu wenig natürlich, ne? Aber ja, liegt natürlich auch am Qualifying und dem Startplatz.
Genau, also das Problem liegt da, glaube ich, eher im Qualifying. Ein 12. Platz da, ja, ist halt jetzt nicht berauschend, ist auch nicht katastrophal, würde ich sagen, wenn Max Verstappen halt 5. wird, ne?
Ja. Wenn jetzt ein Verstappen deswegen, Erster wäre, Yuki wäre 7., hätte jeder gesagt, ordentlich Top 10, so, ne?
Genau, ja, genau.
Das ist halt bei Red Bull so, ne?
Ja, das ist halt, ne? Also es ist auch, Verstappen hat in Q2 eine 1.10.8.7.5 gefahren und Yuki eine 1.11.4.1.5. Ja, das ist so ein bisschen mehr als eine halbe Sekunde. Mhm. Würde ich fast sogar sagen, ist okay eigentlich zu Max Verstappen, ne?
Ist im Rahmen, ne? Ja.
Ja, deswegen. Und dann, ja, in dem Rennen, wir werden, glaube ich, darauf zu sprechen kommen, wenn wir dann über Williams und die Racing Bulls reden, wenn du halt alleine warst und keinen Teamkollegen, der so ein bisschen Schützenhilfe geleistet hat, dann warst du halt im Mittelfeld oder hinten im Feld. Ja, da warst du halt Futter für die anderen. Du wurdest dann aufgehalten. Das hat dann alles nichts gebracht. Ja. Ja, da konnte Yuki wirklich wenig machen. Er hätte halt im Qualifying weiter vorne sein müssen. Ja, genau. Aber im Rennen kann man ihm da wenig Vorwurf machen.
Ja, und direkt nach den Red Bulls würde ich direkt zu den Racing Bulls kommen. Das 4. Team heute. Und ja, da muss ich wirklich sagen, war ich sehr beeindruckt. Erstmal im Qualifying, auch von beiden Fahrern. Hadjar starker 6. Lawson auch mit Q3, finde ich, ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. War sehr wichtig für ihn. Und wenn ich mir das so angucke, 2/10 zwischen den beiden, das ist für Lawson aktuell ein gutes Ergebnis. Und ja, im Rennen, muss ich sagen, finde ich, waren sie das Team, das das strategisch am geilsten gelöst hat.
Ja, auf jeden Fall. Also wirklich, wie du schon gesagt hast, das Qualifying hat das Ganze möglich gemacht. Die Fahrer waren beide vorne mit dabei, waren nah beieinander. Und dann, ja, mir ist es tatsächlich auch erst so richtig aufgefallen, als die Fahrer halt unmittelbar beieinander dann waren. Wahrscheinlich hat das Team schon vorher darauf spekuliert und hat das so, die Strategie so abgestimmt, dass genau das passiert auch. Und ja, dann hat ja, Hedger quasi, also Lawson hat alle aufgehalten, sodass Hedger seinen Boxenstopp machen konnte, seinen ersten, und knapp vor Lawson rausgekommen ist, und dann hat Lawson einfach nochmal alle so lange aufgehalten, bis Hedger das Ganze nochmal machen konnte, und dann haben die das Ganze doch auch noch andersrum gemacht, ne? Glaube ich.
Ja, ich meine,
bin ich gerade über, oder haben das die nicht anders? Aber bei Williams war das dann auf jeden Fall später im Rennen.
Ja, so. Ja, bei Williams war es nochmal quasi, ich sag mal, spiegelverkehrt. Ja, aber also hier fand ich's und das war auch das Witzige bei Sky. Erst hat ja der erste Boxenstopp von Hadjar hatte dann Lawson entsprechend langsam gemacht, dass er den Stopp machen konnte. Und dann hat Sky als geguckt auf die Zeiten von Lawson und dann, nee, der ist so langsam, der kann gar nicht schneller fahren. Dabei hat er eben noch den zweiten Stopp auch noch mit dem Puffer geschaffen. Nein. Und ich dachte mir schon so, ist jetzt Lawson wirklich so langsam? Nee, mal abwarten. Wartet mal ab. Ja, ja. Das hat schon wieder irgendeinen Sinn. Weil wenn die Lücke immer größer wird, ist das für Hadjar ja ein Vorteil und für Lawson kein Nachteil. Ne, muss man ja auch mal so sehen. Und ja, dann war es genau die Strategie. Und zack, danach hatten sie auf die Zeiten von Lawson geguckt. Da wurden die auch wieder schneller. Klar. Deswegen von Lawson hier sehr gutes Management vom Team. Eine sehr gute Strategie. Ja, ist blöd anzugucken. Da kommen wir aber, glaube ich, noch bei einem extremeren Beispiel nachher an. Da reden wir dann auch noch mal generell, glaube ich, über die Strecke. Aber hier finde ich von den Racing Bulls strategisch hervorragend gelöst.
Ja, don't hate the players, hate the game.
So sieht's nämlich aus.
Ja, wenn die Regeln so sind, dann musst du, jedes Team hätte das so gemacht. So, oder also jedes Team, was selbst drauf gekommen wäre, sagen wir mal so. Mhm. Aber ich nehme an, das hätten alle Teams gerafft. Von daher, und die Fahrer haben das super gemacht. Die Teamstrategie hat hingehauen. Mhm. Das war das erste Team, was das auf der Strecke dann auch gemacht hat. Und du hast ja im Qualifying auch den Grundstein dafür gelegt. Das war ja nicht zufällig, dass die Racing Bulls da vorne waren. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Ich meine, du kannst die gleiche Strategie, die Mercedes-Fahrer waren von Anfang an beieinander. Die hätten genau die gleiche Strategie machen können. Mhm. Die bringt dir nur nichts, wenn du auf 14 und 15 richtig bist. Ne? Ja. So, deswegen, wenn du halt das Qualifying so gut fährst in Monaco, dann hast du es halt verdient, da vorne zu sein. Und dann hast du halt die Karten in der Hand selbst.
Ja.
Und von daher alles richtig gemacht. Müsste das beste Finish sowohl von Hedger als auch von Lawson in der Formel-1-Karriere sein. Ja. Das in Monaco. Die ersten Punkte auch für Lawson diese Saison. Also auch da wieder, da kann das Team absolut zufrieden sein und auch beide Fahrer, finde ich. Ja,
definitiv. Und wir hätten fast den perfekten Übergang zu Williams, aber da schleicht sich noch so ein Haas ein. Ja, so völlig überraschend aus dem Nichts, wie ich finde. Ocon mit einer starken Quali mit Platz 8. Muss ich mal gerade schauen, bei gut Olli Berman 17. Und er weiß gar nicht, woran das bei ihm lag oder ob er einfach langsam war. Aber klar, quasi Rookie Monaco, da finde ich, braucht man da jetzt nichts groß jetzt erstmal kritisieren. Ja, und im Rennen, Ocon hat das Ding ja mal sowas von solide nach Hause gebracht. Auch profitiert durch ein bisschen was natürlich hinter ihm lief. Ja, aber das ist eben so. Er hat sich diesen Startplatz erkämpft in Monaco. Fährst du den dann eben nach Hause, hat noch einen Platz gewonnen, dadurch, dass Fernando ausgeschieden ist. Und von daher, also Ocon hat halt eh immer so diese Überraschungsergebnisse. War ja auch schon mal auf dem Podium in Monaco. Also ich finde, wirklich starke Leistung. Da ziehe ich meinen Hut vor, gerade vom Qualifying. Und ja, Berman im Rennen dann 12. Ging ja nicht nach vorne mehr. Also,
ja, genau, so. der stand im Stau, sage ich mal.
Na, deswegen, also da kann man ihm jetzt keinen Vorwurf machen, von daher noch auf 12 vorgefahren. Vollkommen okay.
Ja.
Und ich würde sagen, heute rücken wir ja so ein bisschen aus Tempo. Nicht wie ein Fahrer, der gleich kommt, und hören uns im nächsten Kapitel.
Er war der größte Fußballer seiner Zeit und der tragischste. Diego Maradona, der kam als Erlöser nach Neapel und landete in den Fängen der Camorra. Drogen, manipulierte Dopingproben, Wettbetrug, Mafia-Verbindung. Der Fall Diego Maradona ist kein Sportdrama, er ist ein Kriminalfall. Und in dieser Folge von Tatort Sport erzählen wir die Geschichte dieses Fußballgottes, der zur Ware wurde. Und wir fragen uns, hätte es für ihn jemals ein Entkommen geben können?
Tatort Sport.
Kapitel 2 der heutigen Folge. Und ja, wir gehen direkt rein. Wir haben es ja angekündigt. Heute mit Tempo am Start, im Gegensatz zum Fahrer jetzt, oder beziehungsweise zum Team jetzt, was so ein bisschen Diskussionspunkte aufmacht, aber nicht nur unbedingt wegen ihnen. Kommen wir zu Williams, Platz 9 und 10, Doppelpunkte mal wieder, sehr, sehr erfreulich für das Team. Und ich habe gerade nochmal so ein bisschen nachgedacht, wie die Konstellation war. Es war tatsächlich so, dass am Ende hatte Alex Albon 2 Stops und Carlos 0?
Oder andersrum? Ja, genau. Nee, Albon hat erst hat Sainz quasi die Lücke aufreißen lassen.
Genau.
Und dann hat Albon die Lücke aufgemacht, dass Sainz seine Boxenstops machen konnte. Und dann haben die Plätze wieder getauscht, richtig, weil Albon eigentlich vorne war.
Ja.
Genau, ja. Deswegen, genauso hat, das beschreibt auch die Strategie eigentlich gut, die Williams gemacht hat. Eigentlich sehr simpel, das, was die Racing Bulls auch gemacht haben. Das, was auch einfach funktioniert hat. Aber gerade als Albon dann doch relativ langsam gefahren ist, hat George Russell sich ja doch oft sehr beschwert am Funk, und ist dann irgendwann der Haftschikane einfach geradeaus an ihm vorbeigefahren, hat ihn quasi illegal überholt.
Ich hätte fast gesagt, wir nehmen hier Williams und Mercedes so ein bisschen in eins,
weil das ganz gut passt. Das ist, weil beide Mercedes waren ja die beiden Autos, die jeweils hinter Sainz und dann hinter Albon waren. Und George Russell hat sich dann irgendwann gedacht, ja gut, fahre ich halt jetzt einfach vorbei. Dann hieß es natürlich, hey, du musst Position wieder hergeben. Absolut klar. Hat er gemeint, nö, ich nehme halt einfach die Strafe. Habe ich dann auch erst gedacht, ja, ist eigentlich clever, ne? Soll er halt die 5 oder 10 Sekunden nehmen oder so.
Konnte ich auch nachvollziehen eigentlich den Gedanken.
Genau, aber die Stewards sind ja nicht dumm und haben ihm deshalb eine Durchfahrtsstrafe gegeben. Gut, eine Durchfahrtsstrafe sind dann aber auch, in Anführungszeichen, nur 20 Sekunden ungefähr in Monaco. Und
Ich hätte fast gesagt, sogar weniger.
Ja, weil vielleicht
die Boxenphase generell ja, glaube ich, 19 Sekunden ist. Aber wenn du den Stop dann abziehst.
Achso, ich dachte, 19 Sekunden war schon für die Drive-Thru. Aber ja, wahrscheinlich war es dann sogar ein bisschen weniger noch.
Ja.
Und es hat sich ja sogar quasi gelohnt, weil er dann in der, also man muss dann eine Drive-Thru-Penalty, muss man ja innerhalb von, ich glaube, 3 Runden antreten. Ja. Aber dadurch, dass Albon ja so extrem langsamer gefahren ist, als er hätte können, hat George Russell tatsächlich in diesen 3 Runden, die, ja gut, lass es dann 15, 16 Sekunden gewesen sein, hat er die tatsächlich rausgefahren und war nach seiner Strafe vor Alex Albon. Problem war nur, zu dem Zeitpunkt hatte er noch keinen seiner 2 Stops gemacht.
Ja.
Weshalb er dann, natürlich hat es dann nichts gebracht. Aber ich sag mal so, hätte Mercedes das früher so gemacht, wo noch mehr Rennen war quasi, und dann hätte George Russell sich selbst, weil Albon reißt ja die Lücke auf, damit Sainz den Boxenstopp machen kann. Wenn George Russell vor Albon ist, reißt Albon automatisch auch für ihn die Lücke auf.
Ja.
Also ich sage mal so, wenn Mercedes früher auf diese Idee gekommen wäre, dann hätte daraus was werden können. So war es halt einfach, ja, so, ja, George hat das wieder selbst gecallt, was er auch öfter macht. Die Idee war eigentlich sogar gut, war halt nur zu spät. Als dass das noch funktioniert hätte, weil dann musste er noch 2 Stops machen und die haben ihn wieder dahinter geworfen und so weiter. Deswegen hat das dann am Ende doch nicht so ganz funktioniert, aber so hätte er das Ganze ein bisschen auflösen können. Bei Antonelli sah es ein bisschen unfreiwilliger aus, der wäre Albon fast hinten drauf gefahren. Der hat dann auch den Platz wieder zurückgegeben, nachdem man gehört hat, dass es eine Durchfahrtsstrafe für George Russell gab. War dann, glaube ich, auch okay. Aber wie gesagt, Williams hat das Ganze richtig gemacht einfach. Und ja, die Regel, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, und diese 2-Stop-Regel sehen wir nächstes Jahr nicht mehr.
Ja.
Weil ich glaube, dass ein Rennen dann so aussieht, das kann ja auch nicht im Interesse sein.
Und der das ist so der Punkt. Ich meine, ich kann verstehen, dass man mal etwas ausprobiert, ne, um Monaco interessanter zu gestalten. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, muss man auf einer Strecke noch fahren, wo man solche Regeln erfinden muss, damit ein Rennen spannend wird? Ne?
Ja.
Und ich bin halt der Meinung, ich habe es in der Szene in der Formel E beispielsweise gesehen, wo es ja wirklich spannende Duelle gab in Monaco. Die Autos sind einfach zu breit für diese Strecke. Wären sie schmaler, wären trotzdem Überholmanöver möglich. Aber Monaco ist ja auch das Problem. Man redet hier oft auch über diesen Umbau mit Hafenschikane. So, wenn du da aber eine Gerade machst, hast du ja hinten eine sehr hohe Unfallgefahr auch, weil ja da auch direkt eine Leitplanke ist, keine Auslaufzone oder irgendwas. Also ist ja auch sehr, sehr gefährlich, und Sicherheit geht ja dann auch wieder vor, ne? Und da kommen wir dann auch wieder zu dem Punkt. Monaco ist halt dieses Drumherum, weshalb es im Rennkalender ist. Ich glaube, Geld ist auch eine ganz große Sache. Prestige ist eine ganz große Geschichte bei dem. Und ich tue mir so ein bisschen schwer. Ich meckere ja jedes Jahr, Monaco, eigentlich brauchen wir es nicht mehr gucken. Aber letzten Endes ist doch wieder diese Vorfreude da. Und wenn dann irgendwas ist in Monaco, dann passiert es ja knüppeldick und es ist wieder viel Action. Und dann haben wir jetzt auch den Punkt, jetzt reden wir durch diese Regel mit den 2 Boxenstops über eine sehr interessante Strategie. Das ist zum Zugucken nicht schön, aber für uns jetzt doch irgendwie ein interessantes Thema, was dann wieder andere Diskussionen aufmacht. Und ich finde, auch wenn es keinem Sehgenuss entspricht, hat das ja dennoch irgendwie Potenzial, das Ganze. Und so gesehen war dann Monaco dieses Jahr auch wieder für verrückte Geschichten gut. Ne? Auch wenn es nicht so gewollt war, dass es so Schlagzeilen macht. Aber ja, irgendwas bringt Monaco dann doch wieder mit sich, ne, wofür es sich dann lohnt einzuschalten.
Ja, also genau, also sehe ich erstmal auch so. Es ist halt irgendwie so, keine Ahnung, also für mich braucht es auch gar keine Sonderregel. Wir hatten vor zwei, drei Jahren hatten wir dieses Regen-Monaco-Rennen, was komplett wild war. Auch unter normalen Regeln, unter normalen Bedingungen, auch mit den aktuellen Autos. Ich finde es trotzdem ein geiles Rennen. Und ja, mein Gott, dann ist es halt vielleicht nicht so spannend. Aber wir haben auch die Turbo-Hybrid-Ära, in der Mercedes alles dominiert hat. Habe ich auch jedes Rennen geguckt. Das war auch nicht spannend, wer da gewinnt. So, ne? Da hat vielleicht auch ab und zu mal Bottas gewonnen, dran, ja. Aber größtenteils Lewis dann. Oder die Saison, wo Max Verstappen alles dominiert hat. So. Ja, okay, dann war das halt auch nicht spannend. Die Schumi-Zeit war oft auch nicht spannend, wenn Schumi wieder, keine Ahnung, eine halbe Runde Vorsprung vor allen anderen hatte.
Ja.
Das ist halt, im Sport ist das halt manchmal so, ne? Manchmal, keine Ahnung, im Fußball ist es vielleicht auch nicht spannend, wenn ein Team zur Halbzeit schon 4-0 vorne liegt oder so. Das ist dann halt so. Und dann ist das halt in Monaco, ist das halt öfter so. Dafür ist das Qualifying umso spannender und umso entscheidender. Das Ganze drumherum ist da. Es sieht einfach nur krass aus, wie die Autos in Monaco fahren. Und für mich reicht das schon für ein Monaco-Wochenende so. Da muss es nicht viel Überholmanöver auf der Strecke geben. Ich feier so geile Strategien, wenn Teams auf sowas kommen. Auch wenn jetzt diese Regel da nicht besteht, ist Monaco ja strategisch immer noch mal richtig wichtig, wie man da seinen normalerweise einen Boxenstopp macht.
Selbst da gab es ja diese Strategien schon mit Fernando Alonso beispielsweise. Ich glaube sogar letztes Jahr, als er dann Platz freigehalten hat für Stroll.
Ja, kann sein. Weiß ich, letztes Jahr war doch das, wo keiner gestoppt hat, weil es am Anfang eine
rote Flagge gab. Oder es kann auch ein Jahr davor gewesen sein. Ja. Aber da war jedenfalls
ich glaube, auch mal letztes, was. Letztes Jahr war doch dieses, der in Runde 1 der Crash und dann konnten alle wegen der roten Flagge Reifen wechseln und dann hatte sich das erledigt. Ja, aber mein Gott, das ist halt so, wir haben 24 Rennen, lass doch Monaco so ein Special-Rennen sein, wo es halt einfach auf ganz andere Sachen ankommt, da muss man halt im Qualifying abliefern. Das ist halt so, ja, mein Gott, also ich finde Monaco soll im Rennkalender bleiben. Man muss da jetzt auch nicht sich sonst was aus dem Hut zaubern. Und die Regel war es auf jeden Fall wert, ausprobiert zu werden. Im Vorhinein haben auch alle gedacht, das ist eine gute Regel, das wird bestimmt spannend und so. Hat jetzt halt nicht funktioniert, aber jetzt kommen auch wieder so ganz viele Leute, ja, bla bla bla, war ja klar, dass es nicht funktioniert. Nein, keiner hat vorher gewusst, dass das, also,
wenn
das war nicht
abzusehen. Wenn du es nicht probierst, kannst du es nicht herausfinden.
Ja, genau, das ist halt wirklich, also, dass das so enden wird, hat keiner kommen sehen. Und es hätte ja auch, also angenommen, aus Zufall kommen halt einfach keine zwei Teamkollegen auf der Strecke genau voreinander. Keine Ahnung, lass einfach einen der Mercedes noch viel weiter vorne sich qualifizieren. Carlos Sainz oder Alex Albon, einer hat ein schlechtes Qualifying, startet viel weiter hinten. So, und die Racing Bulls sind auch ein bisschen weiter auseinander. Und schon wäre nichts von all dem im Rennen passiert. Und dann hätte das mit den zwei Stops vielleicht perfekt hingehauen und es wäre ultra spannend geworden. Stimmt, wer weiß.
Halt auch, ja.
Ja. Weißt du ja nicht, ne?
Ja, deswegen. Und jetzt haben wir doch wieder so viel Material, wo es über zu sprechen gibt. Und das macht es ja auch dann wieder, ne, aus.
Genau.
Und mein Gott, nächste Woche geht's in Spanien direkt weiter. Dann können die Leute das nächste Rennen gucken.
Eben.
So, weißt du?
Ja.
Also von also daher, irgendwie hat es doch seinen Charme. Und von daher, ja.
Ja.
Man kann ja eh nie vorher sagen, ob ein Rennen spannend wird oder nicht. So, man hat die geilsten Strecken und es wird manchmal auch stinklangweilig und manchmal auch umgekehrt. Also von daher, ja, gehen wir mal weiter hier. Oder wollen wir noch zu Mercedes kurz was sagen?
Ja, die haben halt
das
im
war
Prinzip, ja also das Rennen, wie gesagt, konnten die nicht viel machen. Qualifying war halt das, was Mercedes das Wochenende versaut hat. Antonelli gecrashed in Q1, zwar noch weitergekommen, dann aber in Q2 keine Zeit mehr setzen können. Deswegen 15. George Russell, geht der Motor aus, kann deshalb in Q2 keine Zeit setzen. Ja, das ist halt massiv unlucky für George vor allem, weil der ist nicht selbst verschuldet. Antonelli, gut, wenn man halt einen Fehler macht, wird man dafür bestraft in Monaco. Das gehört dann auch dazu. Aber Antonelli, er hat sich bis jetzt nicht viele Fehler erlaubt. In Monaco kann das mal passieren als Rookie. Würde ich sagen, ist okay. Ja, aber dadurch ging im Rennen nicht viel. Und ja, ansonsten vielleicht noch zwei Sachen, die dann so nach dem Rennen waren. Nämlich einmal Toto Wolff, der ja mit James Vowles auch gut befreundet ist. Und da hat er gesagt, weil also Toto Wolff war natürlich sauer, dem hat das gar nicht gepasst. So, ne? Aber hat er halt auch gesagt, das ist jetzt nicht gegen James gerichtet. Toto hat nämlich auch gesagt, ich hätte es ja genauso gemacht. Ne? Da war er wenigstens ehrlich.
Ne? Das finde ich gut, ja.
Ja, er hat gesagt, ich hätte es ja genauso gemacht. Er findet die Regel halt scheiße. Es ist halt doof, dass das Rennen so gelaufen ist. Er hat auch gemeint, James Vowles hat ihm während dem Rennen schon Text geschickt. Ja, sorry, dass ich dir hier so ein Ei lege, aber muss halt sein, nach dem Motto. Also so hat es Toto Wolff, glaube ich, ausgedrückt. Wird schon auf Englisch gewesen sein, nehme ich an. Aber ja, also James Vowles war es auch bewusst. Der hat am Interview auch gesagt, ja, so will er das nicht machen eigentlich, aber so musste man es halt machen. Und Alex Albon hat George Russell auch zum Essen eingeladen nach dem Rennen. Die sind ja auch sehr gut befreundet, hat das sogar auf Instagram, glaube ich, gepostet, ja, mit der Rechnung quasi so als Scherz, so als Beweis, das ist so nach dem Motto, so als kleine Entschuldigung, aber ja, im Prinzip wussten alle Beteiligten, dass nicht die Fahrer oder Teamchefs oder Strategen jetzt daran schuld sind persönlich, sondern dass es halt die Regel war, die das verursacht hat.
Ja, ist auch sehr erwachsen gelöst, finde ich schön, immer sowas. Und von daher, ja, auch für Mercedes ja jetzt direkt wieder in Spanien die nächste Chance. Und ja, gehen wir weiter im Klassement und kommen hier zu Alpine, wo ich jetzt erstmal gucken muss. Qualifying 18. und 20. Gasly davon 18. Und im Rennen, gut, Gasly, der ist doch da. Ach nee, der ist ja zu Noda drauf gedonnert. Ich dachte gerade, ja, ist der Crash passiert. Ja, klarer Fehler von ihm.
Ja, ich glaube, die Bremsen gingen nicht. Also
okay, ja gut.
Er hat natürlich gemeint, sehr keine Bremsen. So, deswegen, das ist, ich glaube, da konnte er tatsächlich nicht so viel machen.
Gut, wenn da wirklich, ja, wenn dann defekt war, ist natürlich eine andere Geschichte. Auf Sky war Ralf sich wieder sicher, dass es ein Fehler von Gasly war.
Nein. Also er hat am Funk halt gesagt, no brakes. Ob das jetzt heißt, dass ihm die Bremsen komplett ausgefallen sind oder dass er dachte, die Bremsen können mehr und sich dann verschätzen, ist natürlich immer so eine Sache, wird am Ende nur das Team wissen. Aber er hat am Funk halt gesagt, I had no brakes. So, das
meine ich halt Gasly für eigentlich einen relativ klugen Fahrer. Von daher ist das ja bei ihm auch wirklich selten, dass ihm mal sowas passiert.
Und er ist ja auch nicht innen gewesen. Also er hat ja auch kein Überholmanöver versucht. Nee,
das
genau, stimmt. Deswegen. Ja. Also das deutet schon eher darauf hin, dass das ein Fehler am Auto war, weil er hätte nichts davon gehabt, einfach viel später als Tsunoda zu bremsen, wenn er nicht gleichzeitig auch versucht, innen reinzustechen oder so. Also ja.
Hätte es ja gar keine Möglichkeit gehabt, vorbeizukommen oder nur sehr unwahrscheinlich. Also
Also außenrum in Monaco, das wäre, glaube ich, das optimistischste Überholmanöver überhaupt. Ja.
Und vor allem ist dann in der Hafenschikane ja auch kein Platz mehr für dich, wenn du dann nach links ziehst. Also von daher. Na. Ja, und Franco Colapinto ist mir eigentlich gar nicht aufgefallen. Aber jetzt so, wenn ich es auf dem Papier hier sehe, von 20 auf 13 und davor war ja nicht mehr viel mehr möglich, sag ich, okay, er ist ins Ziel gekommen für ihn als Rookie, hat jetzt noch 3 Rennen, um zu zeigen, ob er weiter einen Vertrag bekommt. Also ich sag mal so, aus dem Wochenende bei ihm kann man nicht besonders schlau werden, höchstens das Qualifying angreifen, aber auch bei ihm gilt, finde ich, Rookie, Monaco, ja.
Ja, er hat das Auto nicht gecrashed und ja, es ist bei allen Fahrern, die jetzt kommen, es ist halt die Strategie, die am Ende die Positionen möglich gemacht hat. Das lag alles nicht an den Fahrern, was wir jetzt besprechen werden, ab den Plätzen 11 bis 18 Qualifizierte haben wir. Von daher kann man da wenig zu ihm selbst sagen.
Hätte ich auch gesagt, gehen wir die noch hier schnell durch. Da haben wir noch die beiden Kick sauber mal wieder. Ja. Einzige Bortoleto da, wo in die vom Tunnel in die Bande gefahren ist, kam aber selber wieder raus, demnach.
Krass Glück gehabt, ne? Also ja, ich hätte nicht gedacht, dass der Tassrennen noch zu Ende fährt mit dem Auto dann.
Ja, von daher dann 14. klingt dann eigentlich ganz okay. Sogar noch für ihn Hülkenberg, ja, mehr oder weniger enttäuschendes Rennen, Platz 16, aber was willst du da noch groß machen? Dann im Sauber kann man nicht so viel zu sagen. Hoffe ich, kommen noch demnächst ein paar Highlights für die beiden. Und das letzte Team, was wir haben noch, ist Aston Martin. Und da muss ich mal kurz in eine Trainingssession switchen und wir reden mal wieder über Lance Stroll, wo vor der Grand Hotel Kurve die Szene war, er hatte blaue Flagge, hat ja einen vorbeigelassen, ne? Zieht dann wieder nach rechts und dann donnert ihm da Leclerc rein, ne?
Ja,
und genau. Gut, Lance zieht natürlich blöd rüber. Mein Gedanke dann war so ein bisschen, wusste er, dass hinter dem ersten Auto, was er vorbeigelassen hat, überhaupt noch einer kommt? Hätte da möglicherweise ein Renningenieur was sagen müssen? Hier, Lance, pass auf, da kommt noch einer. Das ist ja, also das, die Frage, die ich mir da stelle, ob man ihm da so den großen Vorwurf machen kann.
Ja, das wurde bei F1 TV sogar richtig detailliert angeschaut, weil die auch zu den freien Trainings oder in der vor dem Qualifying hatten sie ja so eine Pre-Show, da haben die das sich angeguckt. Tatsächlich wusste er nicht, dass ein zweites Auto kommt. Sein Renningenieur hat ihm angesagt, dass zwei Autos kommen. Das hat Lance Stroll nicht verstanden, hat das nicht gehört irgendwie, weil in Monaco auch immer durch die Häuser und alles hört man den Funk tatsächlich manchmal auch nicht klar, weißt du, Tunnel und so weiter. Das hat er nicht verstanden. Als der Engineer es wiederholt hat, hat er ihm nur gesagt, dass ein Auto kommt. Hat der Leclerc nicht mehr gesagt.
Ja, gut, das ist
hat er nur das
gut.
eine Auto gesagt. Ne? Aber auch, weil da nicht mehr viel Zeit war. Also es ist auch so ein bisschen, der Engineer, gut, ja, ist halt doof gelaufen. Lance konnte dann absolut nicht ahnen, dass noch ein zweites Auto kommt. Muss dann natürlich nach rechts fahren, damit er die Kurve überhaupt nehmen kann. Und das Ding ist, sie haben sogar die Onboards nebeneinander gelegt und zu dem Zeitpunkt, als Lance noch in den Rückspiegel guckt, um das andere Auto vorbeizulassen, war Leclerc noch hinter der Bande. Das heißt, er konnte ihn auch nicht sehen zu dem Zeitpunkt. Und weil du an Monaco, wenn du auf einer Hotlap bist, du tauchst hinter einer Bande auf und eine Sekunde später hängst du dem anderen schon im Getriebe, so ungefähr. Du siehst halt nicht viel nach hinten, dadurch, dass alles so eng ist.
Ja,
und Lance hat dann, als Leclerc um die Ecke kam, hat Lance schon wieder nach links geguckt, weil er ja irgendwann auch in die Kurve gucken muss. So, und deswegen hat er ihn einfach nicht gesehen. Klassisches Missverständnis zwischen dem Engineer und Lance Stroll. Leclerc kann da gar nichts für, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, und auch Lance Stroll würde ich da ein bisschen in Schutz nehmen.
Ja, finde ich
er
auch.
Er sieht halt blöd aus am Ende, aber ich meine, Lewis Hamilton ist es im Qualifying auch passiert. Es ist halt in Monaco manchmal so, ne? Und dass dann halt ein Crash bei rauskommt, ist halt doof, aber kannst halt nichts machen.
Ja, aber sehr schön gesagt. Und ja, den letzten Fahrer, über den wir sprechen müssen, ist Fernando, über den ich eigentlich nur Lob übrig gehabt hätte. Beziehungsweise über ihn als Fahrer auf jeden Fall. Hatte ja wieder Pech mit einem Defekt an der Power Unit. Und ja, Qualifying 7. echt stark. Im Rennen dann auf Platz 6 gewesen, glaube ich, als er ausgeschieden ist. Also, sehr, sehr, sehr unglücklich. Immer noch kein WM-Punkt für ihn.
Ja.
Er tut mir echt leid. Aber ich hoffe, in Spanien kann er es allen zeigen. Das wäre natürlich auch eine schöne Geschichte, wenn er da nochmal so für eine richtige Überraschung sorgt.
Das wäre cool.
Was ich ihm auch irgendwie immer zutraue. Ne? Mit dem muss man halt auch immer rechnen, dass er was Besonderes macht. Und hier war er ja auch wieder saustark.
Ja, genau. Also er ist halt wirklich einfach unlucky, dass er genau jetzt so in Monaco, wo es ja echt, dadurch, dass es so schwer ist zu überholen, dadurch, dass er ja so weit vorne gestartet ist, wären Punkte nahezu sicher gewesen. Aber gut, es ist, wie es ist. Das gehört zum Motorsport auch dazu, dass halt die Technik Teil des Sports ist. Die hat halt genau hier versagt und so steht Alonso immer noch mit 0 Punkten da tatsächlich. Ne? Das ist traurig.
Ja, so, sind wir durch mit der sportlichen Analyse. Mein Vorschlag wäre, für die, die das Gaming nicht interessiert, machen wir in dem Kapitel noch die Awards.
Genau.
Und im nächsten Kapitel geht's dann rund um das neue Formel-1-Spiel von EA bzw. Codemasters. Und ja, gehen wir direkt rein mit dem Platin Award, wie immer spontan entschieden. Und ich hätte eine sehr vielleicht langweilige Wahl. Obwohl, doch nicht. Da machen wir es so, wir nehmen wieder verschiedene Dinge, weil ich glaube, da gibt's so Sachen, die wir auf jeden Fall wählen können. Und dann lasse ich dir mal jetzt den Vortritt.
Ich hätte tatsächlich viele, die ich wählen kann, aber ich will es irgendwie Lando Norris geben, weil es sein erster Monaco-Sieg auch einfach ist. Er hat das zu einem wichtigen Zeitpunkt jetzt in der WM auch einfach rumgerissen, so ein bisschen das teaminterne Duell. Genau das Wochenende, was er gebraucht hat. Sah das ganze Wochenende ganz gut aus, ein geiles Qualifying gefahren, wo er erst auf 1 war, dann doch Leclerc, dann doch wieder er. Also das war wirklich krass, spannendes Qualifying gehabt und dann im Rennen seinen Job erledigt, sage ich jetzt mal, da mit wenig Highlights, genau das gemacht, was er machen musste. Fährt es nach Hause, holt seinen ersten Monaco-Sieg, ist wieder voll im WM-Kampf drin. Deswegen Platin Award.
Ja, finde ich gut. War auch auf meiner Verlosungskarte. Und den zweiten Award gibt's für mich für die Racing Bulls. Einfach ein super Wochenende, tolle Strategie, ist halt so, ne? Und ja, haben sie perfekt gemacht, das Ganze, und von den Teams mit dieser Strategie auch die meisten Punkte geholt. Ja, also wirklich. Auch Lawson finde ich schön, dass er jetzt so ein Erfolgserlebnis hatte. Und Platz 6 und 8 ist überragend für das Team.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und jetzt kommen wir zum Gegenteil des Ganzen, nämlich der Fluppe des Rennwochenendes.
Ja, also ich mach's mal ganz schnell. Die Zwei-Stop-Regelung ist die Fluppe für mich.
Hätte ich auch so gesagt, weil...
Aha. Weil alle anderen Teams, die jetzt schlecht abgeschnitten haben, die haben wegen dieser Regelung schlecht abgeschnitten. Ja, also es ist irgendwie...
Mercedes war so eine Überlegung von mir, weil sie eben so spät gestoppt haben. Aber ja, tue ich mir ein bisschen schwer mit, weil das ja auch wieder an dieser Regel lag, dass dieses Problem entstanden ist. Die Fahrer möchte auch ein bisschen rausnehmen, auch George, der ja eigentlich im Qualifying-Pech im Rennen eigentlich einen ganz klugen Call gemacht hat mit dem Abkürzen, was man durchaus mal versuchen kann. Nee, also für mich ist auch diese Zwei-Stop-Regel, ich glaube, da sind wir uns einig, das passt ja ganz gut rein und fasst das Rennen auch sehr gut zusammen.
Ja.
Ja, und in diesem Sinne sind wir durch mit der sportlichen Analyse und hören uns im nächsten Kapitel zum offiziellen Formel 1 Spiel. Bis gleich.
Hey, von da innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste ran schießen.
Er war kein Lautsprecher, keiner, der ins Rampenlicht drängte. Aber als es wirklich zählte, trat er aus dem Hintergrund heraus. Helmut Rahn erschoss Deutschland zum ersten WM-Titel.
Deutschland ist Weltmeister!
Und Helmut Rahn fast am plötzlichen Ruhm zerbrochen. Sein Leben ist die Geschichte eines Helden wie der Willen, der ins Rampenlicht gezerrt wurde, aber eigentlich nur dahin zurück wollte, wo er ursprünglich herkam, in den Hintergrund. Hört die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Helmut Rahn, der Mann aus dem Hintergrund, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Kapitel 3 der heutigen Folge. Ja, die sportliche Analyse vom Monaco Grand Prix ist vorbei. Und ja, jetzt heiße ich unsere Gaming-Freunde da draußen noch willkommen zum Kapitel, die dran geblieben sind. Und ja, F1 25 steht vor der Tür. Ich weiß gar nicht, ob es schon einige Preview-Versionen gibt, die gespielt werden können. Gibt ja diese Iconic-Edition. Ja, die ist auch schon erhältlich.
Seit heute, glaube ich, genau,
oder? Seit heute, ja. Dann passt das sogar vom...
Ich meine, man müsste ab heute spielen können.
Vom Datum. Und eins vorweg, ich habe sie nicht vorbestellt. Frage ich dich erstmal, wie sieht's bei dir aus?
Tatsächlich auch nicht. Ja. Ich war ja mal, als ich wirklich sehr, sehr tief drin war im Spiel, sage ich mal, auch mehr Zeit hatte, zugegebenermaßen, habe ich mir dann tatsächlich immer diese Iconic oder Deluxe oder was auch immer, was für Editionen, wie die heißen, habe ich mir mal geholt. Aber es ist mir jetzt auch einfach nicht mehr wert, einen Aufpreis für 3 Tage früher spielen zu zahlen und dann diese virtuelle Währung und irgendwelche Liveries, also Lackierungen, die man dann hat. Ja, also ist es mir dann doch eigentlich nicht wert. Von daher werde ich mir die normale Edition noch kaufen. Das vielleicht auch vorneweg. Ich werde es mir kaufen auf jeden Fall. Vielleicht aber jetzt auch nicht direkt zum Release, weil ich gerade nicht so viel Zeit habe. Vielleicht warte ich dann irgendwie ein paar Wochen in der Hoffnung, dass dann vielleicht noch ein paar Tacken billiger wird.
Ja, sieht bei mir auch genauso aus. Also ich weiß noch gar nicht, wann ich es mir überhaupt hole, weil ich muss ja auch so ein bisschen betrachten, wie oft habe ich jetzt noch F1 24 gespielt zuletzt. Das Leben ändert sich, die Zeit, wo man eben zocken kann. Und ich finde, so ein Formel-1-Spiel, da mal eine Saison zu spielen, ist ja auch relativ zeitaufwendig. Ich habe da auch noch meine Danny Ricciardo-Fahrerkarriere laufen und habe das exakt einmal gespielt in diesem Jahr. und da bin ich eingestiegen und auf vollen Simulationsmodi in Monaco. Dementsprechend lief dann auch das Rennen und danach habe ich die Konsole wieder ausgestellt. Aber grundsätzlich habe ich da auch noch irgendwie Lust drauf, die Saison eben zu Ende zu fahren. Und da ich das beim neuen F1 25 nicht machen kann mit Danny Ricciardo, muss ich ja das alte logischerweise erstmal spielen. Und stimmt, ja, solange ich das eben zock, ist vielleicht dann der Preis auch mal ein bisschen niedriger von F1 25, je nachdem, wie ich dann eben Lust habe. Ja, also von daher ist da der Wille aktuell nicht so da oder auch eben die Vorfreude. Und ich würde auch fast behaupten, ja, so gering wie noch gar nicht die letzten Jahre. Weil ich habe es ja auch jedes Jahr gekauft und meistens auch dann zu Release oder eben kurz danach. Und ja, wir wollen heute euch so einen kleinen Überblick geben, was sind denn überhaupt so wieder die Neuerungen, die angekündigt werden. Ich meine, ja, von diesen Pressetexten klingt alles oft immer sehr ähnlich. Hier eine Verbesserung, da eine Verbesserung. Für mich sind eigentlich immer eher wichtig Dinge, die mit dem auf der Strecke oder eben in den Spielmodi direkt zu tun haben. Ob da jetzt hier ein Grashalm besser modelliert ist oder sonst was, interessiert mich da eigentlich eher weniger, zumal es ja auch wieder auf derselben Engine läuft wie die letzten Jahre, nämlich die Ego Engine. Und was dieses Jahr neu ist, nicht mehr auf der alten Konsolengeneration.
Ja, ja gut, da kann man sich dann vielleicht auch ein bisschen, sag ich mal, bessere Performance erwarten. Ist ja klar, ne, wenn man ein Spiel nicht mehr für schlechtere Hardware, die es nun mal einfach ist, auch mitkonzipieren muss, kann man aus der besseren Hardware dann doch immer noch mal ein bisschen mehr rauskitzeln. Gerade für die Konsolenspieler natürlich wichtig, die da wenig einstellen können. Und ja, gut, am PC hat man da, glaube ich, sowieso ein bisschen mehr freie Hand, aber wir sind ja beide auf der PlayStation zu Hause, ja, und da, denke ich mal, werden wir dann doch schon von der besseren Leistung der PS5 profitieren können. Und ja, das, denke ich mal, ja, für alle, die eine neue Konsole haben, gut, für alle, die das Game noch regelmäßig zocken, aber jetzt noch nicht auf die neue Generation umgestiegen sind, natürlich bitter, aber gut, so ist das nun mal. Irgendwann, man kann ja nicht immer für die alten Konsolen noch Spiele rausbringen.
Ja, und ich denke, das passt jetzt ganz gut zu diesem technischen Aspekt. Den schiebe ich hier mal jetzt noch ein, bevor wir zu den Spielmodi kommen, denn es wird auch wieder angepriesen, dass eben eine Überarbeitung von 5 Strecken gibt, die auch, wo die Daten neu ausgelesen werden, ist auch, glaube ich, ein komplett neues Verfahren, ne, was dann ja genauer ist.
LIDAR. Also LIDAR-Scanning.
Genau, ja. Und ja, jede Bodenwelle soll man spüren oder noch alles wird noch eben besser nachgebildet sein. Und muss ich auch sagen, das glaube ich Ihnen auch durchaus, dass eben durch eine bessere Messung dann eben noch realistischere Ergebnisse übrig sind. Ich stelle mir halt dann immer so die Frage, 5 Strecken ist cool. Andererseits denke ich mir dann so, fahren sich die anderen Strecken dann eben, ich sag mal jetzt, altbacken, ne, erkennt man zu große Unterschiede, kann auch nach hinten losgehen, das Ganze, ne, aber klar, ja, generell positive Sache ist halt die Frage, wie viel ist dann in einem Jahr Entwicklungszeit, ist ja mittlerweile fast gar nicht mehr so viel, ja, wie viel ist da möglich von den Strecken abzuscannen oder was wäre da überhaupt mehr möglich gewesen die letzten Jahre, das ist nochmal ein anderes Thema, ne. Aber so, klar, muss man dann eben gucken, wie wirkt sich das Ganze eben auf der Strecke aus.
Und genau, kurzer Zwischeneinschub für diejenigen, die es interessiert. Es sind Bahrain, Miami, Melbourne, Suzuka und Imola. Also, ja, so ein bisschen der Saisonstart einfach.
Imola, was also aus dem Kalender verschwinden soll.
Ja, ja, gut, aber ja, gut, ist vielleicht langfristig
Planung. Vielleicht gibt's ja dann irgendwann als Classic-Strecke, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Ja, genau, also ich meine, wenn die jetzt erst mit dem neuen Verfahren abgescannt wurde, hat die EA keine Entschuldigung mehr, die nächsten Jahre nicht trotzdem im Spiel zu haben, selbst falls sie aus dem echten Rennkalender verschwindet. Ja. Ja, aber das sind auf jeden Fall die 5 Strecken, die von der neuen Technologie profitieren sollen. Ja, bin ich mal gespannt, ob man da wirklich, wie du schon sagst, ob man den Unterschied merkt oder am Ende, was weiß ich, das kann natürlich auch wieder so richtiges Marketinggeschwätz, nenne ich es jetzt mal, sein und am Ende merkst du eh keinen Unterschied, so nach dem Motto. Aber ich denke mal, wenn sie schon wirklich das da Geld investieren und das so anpreisen, die machen das ja auch nicht zum Spaß. Ich hoffe mal, dass man es schon ein bisschen merken wird. Aber auch dass man den Unterschied zu den, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, alten Strecken, dass man den Unterschied nicht zu sehr merkt, weil das wäre irgendwie weird, wenn sich 5 Strecken richtig geil anfühlen und die anderen irgendwie ja altbacken. Ja. Aber ja, wir werden es sehen.
Genau, und bevor wir dann zum neuen Aspekt im My-Team-Modus kommen, kommen wir auch nochmal zu einem optischen Aspekt, denn in My-Team ist es ja so, mit eigenen Wagenlackierungen, die man erstellen kann, und da hat mich in der Vergangenheit tatsächlich auch immer gestört, dass das sehr eingeschränkt war. Also die Logos waren ja immer die gleichen, gleiche Größe, gleiche Positionen am Wagen, und das, es sah für mich immer sehr künstlich aus eigentlich. Der Bolide hat nicht so richtig ins Fahrerfeld gepasst, ne? Dann hat man irgendwann geändert, dass matte und nicht matte Lacke gab sozusagen, was dann den Look ein bisschen nochmal geändert hat. Und jetzt ist es so, das persönlich finde ich sehr cool. Kommt zwar sehr spät auch ins Spiel, aber es kommt jetzt ins Spiel, dass jedes Logo eben skaliert, rotiert werden kann, beliebig positioniert, und auch je nach Fortschritt oder je nach Standing des Sponsors hat man auch andere Logos zur Verfügung. Und ja, die kann man dann überall wirklich verteilen in verschiedenen Farben, und muss ich sagen, was ich da bis jetzt an Designs so gesehen habe in diversen Videos, das sah schon sehr, sehr cool aus. Und ich glaube, das ist ein Modus, wo man sich halt auch wirklich sehr lange beschäftigen kann. Man kann nach wie vor sehr einfache Designs durchmachen oder eben sehr aufwendig und hat dann ein richtig geiles Design, was sich auch wirklich von allen anderen unterscheidet und nicht so richtig von der Stange wirkt. Also finde ich persönlich eine sehr, sehr coole Sache.
Ja. Finde ich auch. Beim F1-Manager ging das, im aktuellen F1-Manager ging das auch schon ganz gut, fand ich. Vielleicht haben sich da auch einfach inspirieren lassen.
Stimmt, da kenne ich tatsächlich den MyTeam nicht, der da neu reinkam, weil ich das nie gezockt habe, das neue Manager.
Ja, ja, da ging das, also da ging das auch ganz gut. Also wenn man da, sag ich mal, ein bisschen Arbeit reingesteckt hat, was ich da durchaus auch gemacht habe, dann hat man schon auch ein eigenes Team kreieren können, was schon so aussah. Also es hat sich schon gut ins Feld eingefügt, wenn man da ein bisschen sich Mühe gegeben hat. Dann sah das nicht immer so, ja, anders aus irgendwie einfach. Von daher, ja, finde ich auch gut, dass das jetzt auch in das Hauptspiel schafft. Und ja, es ist halt irgendwie immer, es wirft einen so ein bisschen aus der Immersion so ein bisschen raus, ne, wenn das eigene Auto so gar nicht zu allen anderen Autos im Feld passt. Von daher, auf jeden Fall auch eine Neuerung. Hätte jetzt meiner Meinung nach auch vor ein paar Jahren schon stattfinden können, wie du gesagt hast, aber auf jeden Fall gut, dass es jetzt drin ist.
Ja. Und ja, vielleicht lohnt sich dann für mich mal den aktuellsten Manager nochmal zu holen, wenn er runtergesetzt ist, um das auszuprobieren, wie das dann ist mit den neuen Designs. Denn den gibt's jetzt nicht mehr. Der wird nicht mehr erscheinen, der F1-Manager. Und so schlagen wir die Brücke zum MyTeam 2.0 in F1-25, wo man jetzt auch angeblich einen größeren Management-Fokus hat, der, da gehe ich mal stark von aus, niemals so ausführlich sein wird und so detailreich wie im eigentlichen Managerspiel. Es gibt so diesen groben Unterschied des Modus, dass man eben jetzt nicht nur ein Fahrer bzw. Teambesitzer ist, sondern ist irgendwie auch Manager von 2 Fahrern. Und soweit ich weiß, kann man auch auswählen, in welches Cockpit man steigt, ne? Und so dann eben quasi eher so auf die Teamstrategie oder das Teamergebnis, das bezogen dann eben fährt. Finde ich grundsätzlich eine spannende Idee. Muss man mal gucken. Dann würde ich ja auch von ausgehen, dass man dann bei MyTeam nur originale Fahrer hat oder auch einen eigenen und darf dann in den zweiten Fahrer sich reinsetzen. Das ist ja die, ne, da bin ich mir noch nicht gar nicht sicher, wie das geregelt ist. Wahrscheinlich geht beides mit einem eigenen Fahrer, oder dass man eben nur zwei originale Fahrer im Cockpit sitzen hat, ne? Ist schon relativ spannend. Und dann gibt's ein sogenanntes irgendwie Fanbewertungssystem mit, ja, die Beliebtheit beeinflusst dann Sponsoreninteresse, Fahrerentscheidungen und solche Dinge. Ich finde, wenn ich es jetzt mit FIFA vergleiche, waren immer großspurige Ankündigungen, die Auswirkungen im Spiel am Ende waren dann doch eher gering. Von daher, ja, Das sind, glaube ich, alles Sachen, die jetzt nicht so die große Auswirkung haben. Aber so dieser Grundmodus ist schon so ein bisschen neu und was Neues. Ob man es jetzt ein 2.0 nennen muss, ist dann die andere Frage.
Ja, also ich glaube, ja, wird sich dann zeigen, ne, wie tiefgreifend wirklich die Änderungen sind. Klingt ja erstmal für mich auch nach einem logischen Schritt, dass man sagt, okay, der Manager, das ist halt jetzt kein eigenständiges Spiel mehr, so nach dem Motto, das bringen wir nicht mehr raus, weil einfach die Verkaufszahlen da auch nicht hoch genug waren, war der offizielle Grund, was ich auch verstehen kann. Mhm. Das Spiel war nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Mir hat das sogar sehr gefallen, das war gut und ist jedes Jahr auch besser geworden. Aber selbst für mich als richtigen Formel-1-Strategie-Nerd, ich hätte mir nicht jedes Jahr den Manager gekauft. Das ist einfach zu viel. Also so ein Managerspiel, das brauchst du nicht jedes Jahr neu. Das will man ja dann auch langfristig spielen. Mehrere Saisons mit einem Team und das so aufbauen und so. Dass man da die Leute abholt und die das jedes Jahr kaufen, war sowieso optimistisch von EA. Und dass man jetzt versucht, so Management-Aspekte immer mehr in das Hauptspiel reinzubringen, finde ich eigentlich ganz gut. Wird sich jetzt zeigen, wie viel davon wirklich so, ja, auch wieder ein bisschen Marketing-Sprech ist auf der Website und den offiziellen Statements und wie viel davon wirklich richtige Gameplay-Elemente sind, die man ernst nehmen kann. Aber genau, wie du schon gesagt hast, wurde erwähnt, dass es so ein Fan-Rating irgendwie gibt. Mhm. Du musst auch wohl auf das Cost-Cap aufpassen. Auch ganz spannend.
Das finde ich tatsächlich auch, sehr cool,
Ja, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Gut, ist dann halt wieder so eine Sache, ne? Wenn das gut umgesetzt ist, kann das richtig geil sein, wenn man dann so ein bisschen managen muss und auch aufpassen muss, dass Unfallschäden damit reinzählen und so. Wenn das am Ende aber so ein System ist, wo du nach 3 Rennen schon sagst, ja, okay, ja, ich wähle das und das und das aus und dann ist das für die Saison geplant und am Ende bin ich eh immer 30 Millionen unter dem Cost Cap, weil ich es clever gemacht habe in dem Spiel, na, dann ist es auch so ein bisschen obsoletes Feature. Wird sich alles dann zeigen. Aber ich glaube, die Idee ist gut und MyTeam 2.0 bin ich mal gespannt, was dann am Ende bei rumkommt im Management-Aspekt.
Könnte ja was geben. Und ja, der andere große Solo-Modus ist dann doch der generelle Karrieremodus, auch Fahrermodus, wieder mit Originalen und diesmal eben auch mit legendären Fahrern wie beispielsweise Schumi oder Senna. Glaub, das wird auch einige Fans abholen. Wobei ich mich da auch immer frage, sowas als große Neuerung anzukündigen, finde ich schwierig. Die haben die Icons ja schon drin gehabt und jetzt kann man sie eigentlich da nur noch auswählen. Also von daher weiß ich da immer nicht, warum man das jetzt nochmal als speziell ankündigen muss. Was vielleicht noch interessant ist, dass man jetzt auch ein 11. Team hinzufügen kann im normalen Karrieremodus. Und zwar nicht das MyTeam, sondern hier Connorsport aus dem Modus Breaking Point, wo wir auch gleich noch dazu kommen, da gibt's nämlich auch eine Fortsetzung, oder eben das Team aus dem Formel 1 Film, nämlich Apex Grand Prix, aber soweit ich gelesen habe, nur in der Iconic Edition. Und das ist wieder so ein Punkt, der mich tierisch aufregt, weil ich sehe es nicht ein, da so eine Bonus-Version zu kaufen und hab nur dann das Team aus dem Film, also...
Ja, also das ist, ja, das finde ich auch bescheuert. Die Idee an sich ist cool, klar, ne? Also das ist, es liegt auch irgendwie ein bisschen auf der Hand, ne? So ein bisschen, sag ich mal, Cross-Selling, würde man es nennen. So die Leute, die den Film gesehen haben und dann denken, oh geil, ich habe jetzt Bock auf Formel 1 und dann sind die auch Zocker und denken sich, oh geil, jetzt kann ich sogar mit dem Team aus dem Film in dem Spiel eine Karriere spielen. Absolut geil. Also wirklich gute Idee einfach. Mhm. Das dann hinter dieser Limited Edition zu verstecken, finde ich auch eine schwierige Entscheidung wieder. Da denke ich mal, sieht man die Einflüsse von Electronic Arts als Publisher von dem Spiel. Da würde ich mir dann doch die Zeiten zurückwünschen, wo das einfach nur Codemasters war. Gut, weiß man am Ende nicht. Gut, klar, es ist immer alles mehr auf Profit aus. Die Verkaufszahlen sind auch rückläufig die letzten Jahre. Formel 1, zumindest im Gaming, hatte so den Hype während Corona, als alle relativ viel Videospiele genossen haben und auch die Formel 1-Fahrer das alle gestreamt haben. Finde ich ein bisschen doof. Aber an sich, gameplaymäßig, die Idee ist gut. Auch dass man dann aus dem Breaking Point 3.0 heißt es ja jetzt, aus dem neuen Story-Modus, dass man das Team dann quasi direkt in so eine Karriere überführen kann und mit denen auch weiterspielen kann, wenn einem die Story gefallen hat, macht auch absolut Sinn. auch ein cooles Feature. Ja, genau. Von daher, das Feature an sich cool. Das hinter so einer erneuten Paywall zu verstecken, ein bisschen fraglich.
Was den Film noch angeht, da konnte ich jetzt nicht auf die Schnelle herausfinden, ob das nur in der Iconic Edition ist, aber ich meine auch in der normalen, nämlich, dass der Film auch ein bisschen mehr integriert ist in dem Sinne, dass man Filmszenarien nachspielen kann als Mission. Könnte ich mir vorstellen, vielleicht ist das dann an F1 World angedockt, dass es da verschiedene Aufgaben gibt. Das wiederum finde ich dann sehr, sehr spannend. Ist natürlich die Frage, wie viele Szenarien bietet dann überhaupt der Film, ne, was man da nachspielen kann. Aber selbst wenn es nur so 4-5 Mal sind, ist das eine willkommene Abwechslung. Und von daher, das ist dann doch eine relativ schöne Sache. Ja, und du hast ja schon angesprochen mit Breaking Point 3. Gibt mal wieder eine
3.0,
Fortsetzung. Und ja, jedes zweite F1, ne, die letzten Jahre, gab es immer eine Fortsetzung zu dem Modus. Und auch hier wieder geht um die Geschichte von Connor Sport. Und wie ich finde, ich fand das immer cool. Das war so auch so Popcorn-Kino, lockere Unterhaltung, hat Spaß gemacht, einfach mal so ein paar schnelle Rennen zu fahren, eine Story voranzutreiben. Also ich finde so einen Modus eigentlich auch immer sehr cool für mal eine schnelle Runde, wo es nicht nur um Online-Gaming geht oder komplexe Einstellungen in einem Mighty-Modus. Also ich finde sowas eigentlich immer ganz spannend.
Ja, also Ich finde das auch eigentlich nicht schlecht. Ich habe das immer so als Tutorial für mich genommen. Das war so, ich habe meine Einstellungen für mein Lenkrad da alle gemacht am Anfang und dann ist meistens passt da noch nicht alles und so. Und dann habe ich so diese Connor Sport Story gespielt einfach. Und das war dann ja oft, damit da auch wirklich jeder durchkommt, selbst wenn man da den höchsten Schwierigkeitsgrad ausgewählt hat, war das dann doch nicht allzu schwer. Wenn man den Vorgänger relativ fleißig gespielt hat, sag ich mal. Und ich habe das so ein bisschen als Tutorial genommen, habe dann so ein bisschen Sachen ausprobiert, habe mich so ans Fahrgefühl gewöhnt, mal so ein bisschen Story dazu bekommen. Ich fand die im letzten Teil, glaube ich, sogar auch ganz gut. Also war gar nicht so verkehrt. Und ja, von daher, ich meine, wer da keine Lust drauf hat, lässt es halt weg. Ne? Es ist ja, die anderen Modi sind ja trotzdem alle da. Ja. Dann spiel halt direkt deine Fahrerkarriere oder dein My Team. Dann spiel den Story-Modus halt nicht. Glaube ich, kann sich keiner beschweren, dass der mit drin ist. Für die, die Bock drauf haben, spielen den. Übernehmen das Team dann vielleicht in das My Team oder in das in den Karrieremodus mit. Oder lassen es halt. Glaube ich, ist nicht schlecht. Und bin auch ein bisschen gespannt, wie die Story wird, muss ich sagen. Also
und zu
wird
der
bestimmt cool.
Story noch was Neues, die war ja beim letzten Mal immer linear, also hatte bei jedem die gleiche Storyline und jetzt soll es eben so sein, dass man auch mit Entscheidungen in Dialogen, könnte mir vorstellen, vielleicht geht's um Teamwechsel oder welche Strategie man eben umsetzt, ob man auf sich guckt oder eben auf den für den Mitfahrer fährt, wie Albon in Monaco, dass man dann eben, wie es heißt, oberflächliche Beeinflussungen der Story vorantreiben kann. Bin ich mal gespannt, wie das umgesetzt ist. Das ist aber auch nochmal ein Punkt, wo ich mir denke, ist nochmal ein nettes Gimmick und mal schauen, wie interessant das wird. Ist halt immer die Frage, sind die so weitreichend, dass es sich lohnt, den Modus beispielsweise nochmal zu spielen, um eine ganz andere Story zu bekommen. Das glaube ich jetzt nicht unbedingt, ne? Aber so, finde ich das vollkommen in Ordnung. Also da kann ich wirklich nichts kritisieren, wenn man an dem Modus wieder was Neues bringt. Und ja, ein großer Modus, der, wie ich finde, immer für mich ein großes Fragezeichen war F1 World. Wo ich am Anfang dachte, das ist ja eigentlich ganz cool, mit diesen ganzen Teilen, Ingenieuren, die man da sammelt, um dann irgendwie den eigenen Boliden da aufzurüsten, aber ich muss dir ehrlich sagen, also irgendwann habe ich da nicht mehr durchgeblickt, habe mich auch dann nicht mehr wirklich mit beschäftigt. Auch dieses Fotoalbum, was es immer gab, irgendwie eine coole Idee, aber so aufwendig, weil du jedes Mal dich durch 90 neue Objekte klicken musst. Das finde ich war einfach nicht intuitiv gelöst, das Ganze. Die Grundidee stimmt, aber am Ende waren es bei mir nur noch so, ich bin auf F1 World, hab eine Lobby mit einem Kumpel aufgemacht und wir sind da unsere Rennen gefahren und für mehr habe ich das Ganze nicht genutzt. Und deswegen weiß ich nicht, jetzt neue Trophäen, Events, irgendwie einen Driver of the Day Award und so, der dann andere Auswirkungen hat, Preise für sauberes Fahren und solche Dinge werden angepriesen. Also du warst da, glaube ich, ein bisschen intensiver in dem Modus schon drin. Aber ich weiß nicht, ich finde ihn so ein bisschen aufgebläht, um ehrlich zu sein.
Ja, also ich habe da ja schon ein bisschen mehr drin gemacht, aber hatte genau das gleiche, den gleichen Eindruck wie du. Also es ist einfach ja, viel zu viel und viele Ideen sind ganz gut, aber es ist halt auch wieder so, dann hast du dieses Sticker-Album, aber dann musst du dafür 400 Events spielen, um die Sticker alle zu bekommen und das ist dann auch wieder so eine Sache. Ja, ist ganz nett und wenn man irgendwie, keine Ahnung, jede Woche 10 Stunden da reinstecken will, so ungefähr in das Spiel, über ein Jahr, dann kann man da vielleicht alles freischalten, aber ja, ich spiele dann doch lieber einfach eine Fahrerkarriere irgendwie im Singleplayer und wenn ich dann online racen will, dann ja, greife ich dann doch lieber auf irgendwie entweder mit Freunden Lobbys machen oder doch wirklich professioneller organisierte Ligen zurück, weil diese Open Lobbys, ja, die sind ja immer so ein bisschen ein Crashfest, sage ich jetzt mal. Also da ist wirklich einfach Zufall, ob du das Rennen überlebst oder nicht. Mhm. Ja, sonst diese ganzen Singleplayer-Events. Es ist ganz cool, wenn für so Leute, die einfach nur racen wollen, glaube ich, und die da jetzt nicht ihre Fahrerkarriere und sonst was machen wollen, die vielleicht auch so ihre, ja, sag ich mal, Strecken haben, die sie einfach häufiger fahren wollen, weil in der Fahrerkarriere muss man ja dann immer durch alle, gut, man kann den Rennkalender auch beeinflussen, aber da fährt man dann immer so durch die Strecken so durch, aber wenn man jetzt sagt, hey, keine Ahnung, ich habe meine 10 Strecken, die ich fahre und die anderen mag ich einfach nicht, die finde ich nicht so geil, dann ist, glaube ich, F1 World ganz cool, da kann man sich so ein bisschen das raussuchen, was man gerne macht oder so Challenges, wo man, keine Ahnung, 10 Autos überholen muss, das macht dann schon irgendwie Spaß und ist dann vielleicht auch spannender als in der Karriere, sag ich mal, auf Platz 10 zu starten und am Ende auf Platz 9 ins Ziel zu kommen nach hartem Fight. Ja, aber an sich ist es jetzt auch nicht so der Modus, der mich so krass abholt, muss ich sagen.
Ja. Ja, und was noch ganz spannend wird als neuer Modus im Spiel, der neue F1 Battle Royale. Nein, Spaß. Das war jetzt von mir, wäre aber durchaus denkbar gewesen.
Und ja, ja, es gibt ja so Eliminationsrennen, das ist ja schon so ähnlich.
Richtig, das, da habe ich auch eben so dran denken müssen. Die werden bestimmt wieder den Weg ins Spiel finden. Und ja, eine Sache gibt's noch, die ich noch nennen will zum Thema Strecken, was auch als große Neuerung angekündigt wird, wo ich nicht so ganz weiß, wie ich das Ganze sehen soll, ob ich es als sinnvoll erachten soll. Denn man kann jetzt umgekehrte Streckenlayouts fahren. Das heißt, die Strecken Silverstone, Zandvoort und der Red Bull Ring sind rückwärts befahrbar. Und ich meine, in einem Video auch gesehen zu haben, dass die Strecken auch spiegelverkehrt zu fahren sind. Das heißt, ich fahre, was ich auf dem Red Bull Ring die Startziel hoch und statt eben rechts rum geht das Ganze dann links rum, was ich in dem Sinn noch logisch fände, weil ja die Bremspunkte bleiben und die Strecken dann für ein Rennen gemacht sind. Bei der Rückwärtsvariante sehe ich irgendwie das Problem, die sind ja gar nicht für die Fahrt ausgelegt, also die Bremspunkte sind ganz anders und ob die überhaupt sinnvoll sind, wenn ich dann überlege, von oben bretter ich dann den Hang runter auf dem Red Bull Ring und so, also meiner Meinung nach kommt, ist das eher so ein Arcade-Modus, der da entstehen könnte, aber nicht wirklich ein realistisches Rennen und ja, also ich weiß nicht so richtig, was ich von halten soll, ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren und glaube so, mit ein paar Leuten, die man kennt auf der Strecke, würde das auch Spaß machen, aber es kann auch verdammt nach hinten losgehen, wo man sich dann einfach nur denkt, was für ein Schwachsinn.
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen von EA als eine, ja, sag ich mal, einfache und billige Variante, mehr Streckenvariation reinzubringen ins Spiel. So muss keine neue Strecke abgescannt werden, sondern sie bringen so einfach nochmal quasi 3 zusätzliche Strecken rein. Ja, für mich, das wird für mich keine Rolle spielen. Ich werde es auch mal ausprobieren, aber selbst wenn es ganz interessant sein sollte, werde ich das nicht oft fahren, weil für mich ist so ein bisschen, ich zock das Spiel ja, weil ich Formel 1 geil finde und ja. Ich will so dieses Formel 1 Feeling haben. Und wenn ich plötzlich Sandford andersrum fahre, dann, dann reißt mich das wieder so aus dem Formel 1 Feeling raus. Das sieht man in echt nicht. Das wird sich komisch anfühlen und ja, also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, wenn ich es dann wirklich mal gezockt habe, aber ich würde jetzt sagen, dass ich das einmal ausprobiere und dann nicht nochmal fahre. Ja. Ja, keine Ahnung, glaube ich, ja, es ergibt für mich nicht so wirklich Sinn. Das ist so ein Gimmick irgendwie und ich glaube, das ist auch so ein bisschen auf die, ich sage jetzt mal, Twitch-Community. Ich glaube, da können coole Clips entstehen und so ja, kann stimmt. das Spiel dann auch wieder an Popularität gewinnen und so. Ja, ich glaube, für sowas ist das gemacht, für irgendwelche Streamer, die da Spaß mit haben, weil es ist ja auch vorher schon passiert, ne, dass die Formel-1-Fahrer zum Beispiel das aus Spaß rückwärts gefahren haben und so, da kommt die Idee ja auch her, als sie das damals gestreamt haben unter Corona. Und ja, dafür ist es ganz lustig, aber ein ernstzunehmendes Feature ist das meiner Meinung nach nicht.
Ja, deswegen. Ja, ich denke, das sind so die groben Zusammenfassung der 9 Punkte, die ich jetzt zumindest hier auf meiner Liste habe. Ja, wie wir bereits gesagt haben, wann wir dann wirklich die echten Eindrücke mal schildern können, das wird noch ein bisschen dauern, weil wir nicht wissen, wann wir das Spiel uns überhaupt holen. Ja. Und jetzt, glaube ich, kommt so ein bisschen das Thema, oder können wir so ein kleines Fazit ziehen, glaube ich, wie siehst du die Neuerung insgesamt oder vielleicht auch generell die Entwicklung der F1-Reihe, die ja möglicherweise auch enden könnte. Ne, das war ja auch so im Raum, wenn die Verkaufszahlen nicht stimmen, dass die Lizenz da eben neu zu erwerben wäre.
Ja, also es sind, man merkt schon, dass es so, ja, es sind keine weltbewegende Neuerungen irgendwie und dann wird jetzt so versucht, das, was alle Spiele irgendwie machen, einen Online-Modus, den man viel Zeit stecken kann mit F1 World und so, ja, sag ich mal, kurzweilige Spielerlebnisse zu schaffen. Ja, ist bei Formel 1 halt irgendwie schwer. Also es an sich, es hat mich ja fast schon überrascht, dass es überhaupt so einen Hype hatte, das Spiel vor ein paar Jahren. Mhm. Wo das ja wirklich sehr, sehr viel gezockt wurde. Gut, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, jetzt damals begünstigt durch Corona und dadurch, dass die Formel-1-Fahrer das selbst gezockt und promotet haben dadurch auf Twitch und auch jeder einfach Zeit hatte. Es ist halt irgendwie schwierig, ein Spiel, was halt, es ist halt eine knallharte Simulation. Wenn du das halt wirklich auf den richtigen Einstellungen spielst, ist das halt schon echt eine gute Simulation, durch die ja auch manche Formel-1-Fahrer, ich meine, klar, die trainieren natürlich an den Simulatoren, die Teams aufbauen und so weiter, aber die Formel-1-Fahrer haben ja auch gesagt, die üben auch mit dem Videospiel hier und da mal ein bisschen, ja, jetzt nicht als Vorbereitung auf das Wochenende, aber so allgemein. Deswegen, es scheint schon als Simulation ganz gut zu sein, aber damit holt man natürlich immer nur eine kleine Zielgruppe ab, mit so Hardcore-Games. Und in dem Fall ja dann auch wirklich nur die auch Formel-1-Fans sind. Und dann kommt es jedes Jahr neu raus. Das ist dann auch wieder so eine Sache. Ja, du willst das dann ja jedes Jahr verkaufen. Das ist ja nicht wie, keine Ahnung, wie ein Gran Turismo oder das andere Forza Motorsport, was dann alle paar Jahre mal kommt. Und dann sind natürlich alle gehypt, holen sich das Neue, dann hast du da ein paar Jahre Spaß dran und dann gibt's irgendwann mal wieder einen neuen Teil. Von daher ist es irgendwie so ein bisschen diesen Zwiespalt zu schaffen, dass du neue Sachen ins Spiel bringst, damit es sich lohnt, jedes Jahr es neu zu kaufen. Auch Arcade-Sachen mit reinbringen willst, weil du auch Casual-Spiele abholen willst, die ja Formel-1-Fans sind. Aber dann trotzdem auch die knallharte Simulation beibehalten willst. Schwierig. Wenn man es als Simulation fährt und sich, ja, sag ich mal, privat in Online-Ligen organisiert, dann finde ich, ist das Spiel super, geht gut, kann man gut fahren. Wenn man einfach eine Singleplayer-Erfahrung, Simulation haben will, ist es auch gut. Ist halt die Frage, ob man dann jedes Jahr ein neues bräuchte. Da bin ich nämlich auch am Überlegen. Gut, solange ich online noch fahren will, werde ich mir jedes Jahr das neue kaufen müssen. Ja, wenn man jetzt wirklich nur diese Singleplayer-Experience haben will, würde ich fast schon sagen, man soll sich's alle 2-3 Jahre kaufen. Das würde schon reichen eigentlich.
Ja. Deswegen, also auch die für die Casual Gamer müsstest du ja wirklich erhebliche Neuerungen bringen jedes Jahr. Gut, jetzt, ich finde halt Breaking Point ist so eine gute Alternative jetzt. Das bringst du alle zwei Jahre. Ja. Das finde ich dann wiederum relativ klug, ne? Und klar, aber wer jetzt nur mal schnell eine Runde auf der Strecke machen will, hier mit zig Fahrhilfen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, ich fahre ja auch nicht Hardcore, also dann mal eine schnelle Runde, das bietet sich, finde ich, schon an, aber dafür brauchst du halt auch nicht jedes Jahr kaufen, da gebe ich dir recht. Und dann, ja, ist so ein bisschen ein Zwiespalt. Ich meine, auf dem Papier haben wir viel drin. Wir haben ein Team, My-Team-Modus, wir haben einen Karrieremodus, einen Modus, der letztes Jahr erst kam, wo man die Originalfahrer wieder zocken konnte, auch sehr spät ins Spiel gekommen, ne, was ja auch so ein Punkt ist, wo ich mir manchmal denke, wo bleiben solche Entwicklungen, das könnte man viel früher haben. So, jetzt ein Story-Modus wieder mit Breaking Point, F1 World, theoretisch gibt's halt da auch zig Modi, die du fahren kannst, wir haben alle Formel-1-Strecken, Fahrerwertungen werden aktualisiert, also da sind die ja schon dahinter und bieten ein gutes Paket. Und es ist halt auch schwierig innerhalb dieser kurzen Entwicklungszeit da mal wirklich Innovationen zu schaffen, und wir sehen es ja auch daran, ich glaube seit F1 15 oder so fahren wir mit der Ego Engine, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich finde die Engine nach wie vor gut, ich finde nicht, dass man die unbedingt ändern müsste, weil eine neue Engine hat ja auch meistens zur Folge erstmal neue Bugs, die man entschärfen muss, und dann braucht das vielleicht 2-3 Spiele, bis so eine Engine richtig läuft. Und das wäre natürlich auch möglich, nur möglich, eine neue Engine zu programmieren, wenn man eben das Spiel auch mal pausiert, wenn man nicht jedes Jahr eben Neues bringt. Und das ist halt so die Sache. Ich finde, grundsätzlich vom Paket haben wir so viele Spielmodi, wo jeder seinen Spaß findet. Mir gefällt auch mittlerweile so das Feedback wieder auf der Strecke. Da hatte man ja auch mal so ein Loch in der Entwicklung. Ich glaube, bei F1 22 oder so war es sehr schlimm, glaube ich, mit dem Handling, oder 23. Ne? Da hat man ja wirklich Rückschritte gemacht. Aber da ist man ja jetzt letztes Jahr auch wieder besser geworden. Und ich finde, mir hat auch immer jede Lobby, die ich gemacht habe mit einem Kumpel, das bin ich halt meistens gefahren, immer auch sehr viel Spaß gemacht, und man hatte wirklich tolle Duelle auf der Strecke. Von daher muss ich pauschal sagen, ist das wirklich ein gutes Game, ne? Und es ist halt einfach dieser Release-Rhythmus, der eben verhindert, dass wir diese großartigen Neuerungen haben, oder eben mal Neuerungen wie, dass man eben nicht nur 5 neue abgescannte Strecken hat, sondern vielleicht fast alle, oder dass man eben mal klassische Strecken wieder drin hätte, unabhängig von möglichen lizenzrechtlichen Problemen, die Ada vielleicht hatte, aber ich bin der Meinung, mit Kohle lässt sich vieles regeln, ne? Und ja, was ja auch wieder ein Punkt wäre, um neue Fans heranzuziehen. Deswegen, also ich finde es grundsätzlich, ist es ein gutes Spiel. Jeder muss für sich entscheiden, ob er jedes Jahr wirklich so diesen Betrag ausgeben will. Ich dieses Jahr nicht mehr, da bin ich raus, ich kauf's mir erst später, wenn es günstiger ist wahrscheinlich, oder vielleicht aus irgendeiner Laune raus dann doch, das ist halt auch immer so die Sache, weil man eben doch ein Formel-1-Fan ist, aber so kriegen wir ein grundsolides, gutes Spiel, was die Formel-1-Lizenz auch gut repräsentiert, das muss man einfach sagen.
Das stimmt, ja.
Ist sehr breit gefächert, und für mich als Casual-Gamer, der ich mittlerweile bin, zu Release habe ich natürlich das 24er auch mehr gespielt, als eben erwähnt, wie es dieses Jahr war. Aber ja, grundsätzlich habe ich immer meinen Spaß mit den Spielen gehabt. Also so kann ich da nichts gegen sagen.
Ja, dem würde ich mich anschließen. Also genau, auch wenn ich dann oft so ein bisschen mehr Richtung Sim-Racing gehe, Spaß hat man mit den Spielen immer, man hat immer ein paar Kleinigkeiten, die einen stören, aber das ist ja irgendwie bei allem so. Also ich hatte es wirklich nie, dass ich mir das jetzt mal ein Jahr gekauft habe und dann gesagt habe, es war ein Fehlkauf, so wirklich. Ich habe da immer manchmal mehr, manchmal weniger hohe dreistellige Stundenzahl reingesteckt übers Jahr. Deswegen ist das schon, gerade wenn man mal schaut, was man sonst keine Ahnung, was man für andere Games zockt. Wir zocken ja beide auch andere Games, und ja, da kriegt man manchmal deutlich weniger für sein Geld. Muss man dann auch ehrlich sagen.
Das stimmt. So viele Zeit, wie man da auf der Strecke verbracht hat, hat sich das am Ende dann doch auch immer gelohnt. Ja.
Ja, genau. Also wenn ich jetzt überlege, was ich mir sonst im Jahr für Games kaufe, da ist das schon eher eins der Games, die ich mehr spiele und macht Spaß. Ich meine, ich habe das Setup hier auch stehen, mit Lenkrad das Ganze zu spielen, macht auch einfach nochmal mehr Spaß. Funktioniert auch jedes Jahr gut, da gibt's wenig Probleme. Man kann oft die Einstellung vom Alten einfach übernehmen. Also da sind die auch in der Richtung gut aufgestellt, falls jemand überlegen sollte, sich so ein Lenkrad anzuschaffen. Solange das mit eurer Konsole oder eurem, gut, beim PC kann ich jetzt nicht viel sagen, ehrlicherweise, aber solange das Lenkrad mit der Konsole kompatibel ist, kann das Spiel das auch gut annehmen, bietet sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, findet jeder, glaube ich, sein Setup dann und macht dann einfach auch nochmal eine Ecke mehr Spaß.
Ja. Und theoretisch kann man ja auch mit den Standard-Setups zumindest solide fahren.
Ja,
also
das gibt ja auch,
ist das eigentlich
auf YouTube gibt's ja, also da braucht man ja wirklich nur F1-24 Imola-Setup zum Beispiel eintippen und dann.
Ah, da hatte ich auch manchmal wirklich Setups, wo ich dann gedacht habe, oh, also für mich ist das ja gar nicht geeignet.
Ja,
deswegen ist das immer ganz spaßig dann auch manchmal. Und
genau,
auch sehr realistisch
auch
halt, ne? Wenn ein Setup auf einer Strecke nicht funktioniert, hat man mehr zu kämpfen und muss da eventuell auch ein bisschen anders das Ganze steuern. Aber von daher, ja, es gibt wirklich sehr viele Sachen in dem Spiel, die man spielen kann. Und jeder wird da schon irgendeinen Modus finden. Und ja, über die 70 Euro oder 100 Euro für irgendeine Iconic Edition, keine Ahnung, wie viel es mittlerweile sind, muss sich jeder selber im Klaren sein, aber so, ja, waren das jetzt mal unsere ehrlichen Eindrücke zu dem Ganzen, und würde sagen, ach so, genau, wem das Thema F1 Gaming interessiert, wir haben ganz am Anfang unseres Podcasts noch in der ersten Staffel, einer der ersten Folgen, eine komplette Folge über F1 Gaming gemacht, wo wir auch das EA-Thema behandelt haben, aber auch eben über Spiele von früher gesprochen haben, beispielsweise Grand Prix 4 oder auch Funny Games wie F1 Race Stars. Der kann die Folge gern mal anklicken. Große Empfehlung von uns, auch wenn es eine der ersten Folgen war. Aber trotzdem, sehr, sehr spannend das Ganze. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Manu.
Und euer Marc.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.